Und dafür haben wir einmal die Sulfonamide, die hemmen diese Dihydropteroat-Synthetase. Beispiel da wäre das Sulfamethoxazol. Wie also was man hier aussprechen muss heute.
Also ganz kurz, so man könnte den Eindruck haben, dass du früher mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen hast. Das machst du gut. Hallo und herzlich willkommen beim Pharmacast von Situs Inversus. Schön, dass ihr wieder da seid. Und jetzt wird es ansteckend. Heute mit mir hier.
Kriegen wir dann recht wieder Lust auszumachen.
So. Heute mit mir hier sitzen Tim und Moritz.
Buenos dias.
Unsere OGs.
Hallo.
Und wir nehmen heute mal wieder alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und heute fällt das in die Kategorie der Anti-Infektiva. Die Anti-Infektiva, also alle Medikamente, die gegen irgendetwas Ansteckendes sind, Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten, was auch immer ihr euch eingefangen habt, wir haben was für euch, da gar kein Problem. Wir gehen einmal rein in alles das, was wir dagegen tun können, dass keine fremden Organismen in uns rumwirren, die da nicht hingehören.
Genau. Also ich hatte schon immer großes Respekt vor diesem Thema, muss ich sagen. Ich finde aber, dass man, wenn man sich das so ein bisschen strukturiert mal, und genau das machen wir heute mit euch, dann bekommt man da wirklich einen besseren Überblick. Und dann, also ist auch gut, das eigentlich schon früh im klinischen Studium mal zu machen, sich da mal einen Überblick zu verschaffen, weil diese ganzen Antibiotika-Namen und Klassen, die fliegen da durch die Gegend. Und deswegen habt ihr alles richtig gemacht, hier einzuschalten, weil wir mit euch gemeinsam einen guten Überblick erarbeiten.
Aber man muss auch noch kurz dazu sagen, es gibt ja wirklich so die Infektiologie, zumindest so an größeren Krankenhäusern. Und die wissen das ja auch nicht alles, ne? Also ich habe die mal erlebt bei so einem Konsil. Da waren die da zu dritt. So drei Ärztinnen, jede mit ihrem riesigen iPad, so diese ganzen Antibiotika-Klassen und alles irgendwie durchgeschaut haben und geschaut haben, was gibt's hier für Erreger und was gibt's hier für Resistenzen und was weiß ich. Ich glaube, es ist für so Leute, die so Detektivarbeit mögen, auch ein richtig cooles Fach.
Ja. Aber wir verschaffen uns heute so mit einem Überblick, dass ihr zumindest schon mal die wichtigsten Namen alle mal gehört habt, die wichtigsten Klassen dazu einsortieren könnt. Und dafür, also wir starten mit den Antibiotika, also ich würde sagen so die Stars unter den Antiinfektivern, würde ich schon sagen, zumindest die, von der Berühmtheit her. Und um die so ein bisschen zu verstehen, stellen wir uns heute vor, dass Bakterien gut befestigte Burgen sind. Und unsere Antibiotika sind jetzt die Angreifer, die die verschiedene Schwachstellen nutzen, um eben die Burg anzugreifen und bestenfalls niederzureißen. Und sie verfolgen hierbei vier zentrale Strategien.
Zentrale?
Ja, so. die wir jetzt nach und nach als Bild dazu nutzen, um zu verstehen, was die denn eigentlich so machen. Und das erste, wenn ich so gegen so eine Burg laufe, ist erstmal eine Mauer vor meinem Kopf. Wie können wir die einreißen?
Genau, und es gibt natürlich verschiedene Strategien, die auch nicht alle bei allen Bakterien funktionieren, weil es natürlich ein bisschen drauf ankommt, wie diese Bakterien aufgebaut sind und was die so für Eigenschaften haben. Aber eine klassische Strategie und die allererste, die man jemals gefunden und eingesetzt hat, ist, dass man eben den Mauerbau verhindert. Ja, also dass man die Zellwandsynthese am Ende hemmt. Und das können zum Beispiel die Beta-Lactame. Ja, das sind Antibiotika, die haben halt biochemisch einen Beta-Lactam-Ring und die können die Synthese der bakteriellen Zellwand verhindern. Und so eine bakterielle Zellwand besteht vor allem aus so einem Peptidoglykan, auch Murein genannt. Und der Beta-Lactam-Ring von Beta-Lactam-Antibiotika ähnelt halt am Ende strukturell dem Substrat des Enzyms, der D-Alanin-Transpeptidase, die für die Quervernetzung von den Zellwandschichten bei diesen Bakterien verantwortlich ist.
Also den Mörtel.
Genau, und da geht es quasi dazwischen. Und kann man sich vorstellen, wenn so ein Beta-Lactam dann an diese Transpeptidase bindet, dann kann die eben nicht mehr richtig arbeiten und dann bleibt die Zellwand offen. Genau. Normalerweise wird da eben N-Acetylglucosamin und N-Acetylmoraminsäure quer vernetzt und diese Quervernetzung, wenn die nicht stattfindet, wird die Zellwand instabil und am Ende überlebt halt die Bakterienzelle das Ganze nicht. So, und das klassische Beispiel, wie gesagt, das ist so die ursprünglichste Kategorie der Beta-Lactame. Das klassische Beispiel ist Penicillin. Dazu gehören aber genauso auch die Cephalosporine, die Carbapeneme und die Monobactame. Und ja, es ist relativ häufig irgendwie Ine oder Eme am Ende. Ja, aber es wird noch Antibiotika-Klassen geben, die irgendwie eindeutiger benannt sind. Und wir haben noch eine Merkhilfe dafür, für diese verschiedenen Substanzklassen, welche da anrücken, um den Mauerbau zu verhindern. Das ist nämlich die Malerfirma Betalac, die rückt hier an. Und die Malerfirma Betalac, die stört den laufenden Mauerbau, weil sie mit Cephalofanfolie arbeiten, also die Cephalosporine, die sie bei Penny, Xylin, gekauft haben.
Mhm. Gibt doch andere gute Supermärkte.
Die Maler können sich auch gar nicht penemen, also Carbapeneme. Und die beschweren sich dauernd über ihre monogamen Beziehungen. Also es gibt noch die Monobactame. Okay, also Penicillin, Cephalosporine, Carbapeneme, Monobactame sind unsere Beta-Lactame.
Genau, und es gibt innerhalb dieser Gruppe der Penicilline, die ja in die Übergruppe der Beta-Lactame fällt, gibt es noch weitere Penicilline, außer dem bekannten Penicillin G, das wäre das Benzylpenicillin, welches nämlich intravenös verabreicht wird. Da haben wir noch vier weitere Klassen neben dem Penicillin G, die einmal relevant wären. Einmal zu nennen das Penicillin V, das ist nämlich oral verfügbar, es ist magensäurestabil, muss eben quasi nicht am Magen vorbeigegeben werden, so wie das Penicillin G, sondern es kann eben über den Magen laufen. Also könnt ihr euch merken, V, Penicillin V, es kann die Verdauung aushalten, kann dieser Gruppe nichts anhaben. Der schlaue Name für Penicillin V wäre Phenoxymethylpenicillin. Die zweite Gruppe, außerhalb von den von Penicillin G und Penicillin V hier, wären die Isoxazolylpenicilline, welche die einzige Penicillinase-stabile Gruppe hier sind. Was genau die Penicillinase so macht und warum die so relevant ist, das schauen wir uns im Verlauf der Folge auch noch weiter an. Und da wäre ein Beispiel das Flucloxacillin. Das bringt also quasi die Penicillinase zum Fluchen, wegen Flucloxacillin. So kann ich es nicht merken. Dann haben wir noch die Aminopenicilline. Die haben ein erweitertes Spektrum. Also das ist eine ganz, ganz zentrale, wichtige Gruppe, die sehr, sehr viel zum Einsatz kommt, die Aminopenicilline. Da wäre ein Beispiel das Amoxicillin. Das ist quasi dann die Amore eines jeden Assistenzarztes, einer jeden Assistenzärztin. Einfach weil das erste war, die erste Wahl ist unter den Penicillinen. Also Amoxicillin ist aus der Gruppe der Aminopenicilline, weites Wirkspektrum, deswegen extrem wichtig. Und dann haben wir noch eine vierte Gruppe hier dabei, nämlich die Acylaminopenicilline. Die haben ja einen noch längeren Namen als die Aminopenicilline und deswegen haben sie auch ein noch breiteres Wirkspektrum. Ne? Also der Wirkstoff Piperacillin zum Beispiel ist da zu nennen. Der erinnert ja an Pippi Langstrumpf, die neben den langen Strümpfen auch einen sehr langen Namen hat, also ein weites, langes, großes Wirkspektrum hat. Und dann haben wir noch Mezlocillin. Das macht genauso wie Pippi auch ein Gemetzel mit den gramnegativen Bakterien. Ne? Während sich die Penicilline traditionell eigentlich eher auf die grampositiven Bakterien bezogen haben, haben eben quasi die weiterentwickelten Varianten mit einem weiteren Wirkspektrum eben auch noch Zugriff auf die gramnegativen Bakterien. Genau, also wir haben unsere Gruppen hier angeschaut, Penicillin G, das muss man IV geben, Penicillin V, das kann man oral geben, Isoxazolylpenicilline, die sind penicillinasestabil, Aminopenicilline haben ein erweitertes Wirkspektrum und Acylaminopenicilline haben ein noch weiteres Wirkspektrum.
Genau, und viele Personen, die man irgendwie im Krankenhaus sieht, geben oft an, eine Penicillinallergie zu haben. Tatsächlich haben aber so 90% davon keine wirklich echte Penicillinallergie, sondern eher so eine Pseudoallergie, zum Beispiel durch Nebenwirkungen, die dann ähnlich aussehen. Aber wie gesagt, gibt es trotzdem relativ häufig, sollte man danach fragen und man kann dann gegebenenfalls natürlich auf andere Präparate ausweichen.
Stark. Wir haben die Mauer attackiert. Jetzt gibt es halt logischerweise auch Menschen, die diese Mauer bauen müssen und dieses Bild wählen wir jetzt für den zweiten Angriffspunkt, weil so wie das halt eben Menschen machen, die halt nicht spreit sein müssen, um irgendwie schöne dicke Mauersteine aufzubauen, gönnen die sich nur wieder auch mal so einen Proteinshake und da gehen wir jetzt rein, den nehmen wir denen ab, den trinken wir selbst.
Genau. So wie alle quasi Ritter in dieser Burg brauchen ja auch quasi alle Bakterien brauchen natürlich ihre Proteine und während die Ritter die natürlich vor allem irgendwie brauchen, um schön in die Breite zu gehen, brauchen die Bakterien das natürlich für alle möglichen Zellvorgänge. Das ist ja bekannt. Also ohne Proteinbiosynthese haben wir ein majorales Problem in allen Zellen und auch Bakterien.
Majorales Problem. Oha. Wo kommt das denn jetzt aber her?
Also ist erst ein groß angelegtes Problem, das wir dann haben. Und das Bild hier ist dann eben, dass wir jetzt die Küche für die Proteinshakes attackieren wollen in unserer Bakterienburg. Genau. Und da gibt es bestimmte Antibiotika, die in diese Küchenoffensivgruppe fallen. Das sind nämlich vor allem die, die an die Ribosomen binden. Und da erinnert ihr euch natürlich noch dran. Die Ribosomen, das ist ja so die Proteinfabrik, die wir so haben in der Biologie. Also quasi der Umbau von diesen, es gibt ja die Transkription, das ist immer der erste Schritt der Übersetzung von DNA in Proteine. Also funktionelle Einheiten und das ist dann quasi das Abschreiben zunächst einmal von der DNA auf mRNA und dann der Umschrieb auf von der mRNA auf Proteine. Das wäre dann die Ribosomen und in diesem zweiten Schritt, also auf Ebene der Translation, attackieren jetzt hier diese Antibiotika. Genau, also zum Beispiel eben auf Ebene der Initiation, also quasi der Aufnahme von dieser Translation oder auch der Verlängerung von den entstehenden Proteinketten. Genau. Und wenn ihr da noch euch nochmal weiter reindenken wollt, könnt ihr gerne auf unsere PBC Basics Zelle 1 bis 4 Folgenreihe reinhören.
Und auch hier gibt es jetzt verschiedene Antibiotika-Gruppen. Man hat ja bei Ribosomen so diese größere 50S und die kleinere 30S-Untereinheit. Und an der 30S-Untereinheit binden erstmal die Aminoglykoside. Und die verursachen am Ende Ablesefehler bei der Translation. Die Aminoglykoside sind Bakterizid, also die töten tatsächlich Bakterien ab. Und ihr werdet gleich merken, man muss oft unterscheiden dazwischen, ob Antibiotika eben Bakterizid sind oder nur bakteriostatisch, also ob sie die Bakterien abtöten oder nur das Wachstum oder die Vermehrung hemmen. Aminoglykoside, wie gesagt, 30S-Untereinheit vom Ribosom wird angegriffen und ist Bakterizid. Dann haben wir als zweite Gruppe die Tetrazykline. Die blockieren die Anlagerung von tRNA. Kann man sich mit Tetrazykline, tRNA, auch ganz gut merken. Die tRNA ist ja das, was am Ende quasi so der Adapter ist zwischen der RNA-Sequenz auf der mRNA und den Aminosäuren, die eben auch an der tRNA dranhängen. Und diese Anlagerung der tRNA wird durch Tetrazykline eben blockiert und das wirkt bakteriostatisch, ja, also verhindert Wachstum und Vermehrung. Dann gibt es als dritte Gruppe die Glycylzykline, also nochmal Zyklin, aber Glycylzyklin. Das ist letztendlich eine Weiterentwicklung der Tetrazykline. Und ganz viele von den Stoffen, die wir allgemein erwähnen, da klingen ja auch die Namen oft ähnlich. Mhm. Da hat man halt gemerkt, irgendwie so eine Struktur funktioniert ganz gut und wir verändern die Struktur jetzt noch ein bisschen und schauen, ob sie dann noch besser funktioniert oder noch ein breiteres Spektrum hat oder ähnliches. Und die Glycylzykline, wie gesagt, Weiterentwicklung der Tetrazykline, die binden dann natürlich ebenfalls an die 30S-Untereinheit und verhindern die tRNA-Anlagerung, sind also auch bakteriostatisch, haben aber eben ein breiteres Spektrum und Wirksamkeit auch gegen Bakterien, die gegen Tetrazyklin resistent werden. Und dann gibt es als vierte Gruppe noch die Makrolide. Die hemmen jetzt die Elongation, indem sie an die große 50S-Untereinheit binden und damit die Transpeptidierung verhindern. Ja, also Makrolide hemmen quasi die Makroeinheit, die große Einheit. Und auch die wirken bakteriostatisch, nicht bakterizid. Mhm.
Genau, und jetzt haben wir uns noch wichtige Beispiele rausgesucht für diese vier Gruppen. Also es ist wirklich eine sehr relevante Gruppe. Da werden auch jetzt, also wenn ihr schon ein bisschen euch beschäftigt habt mit der Klinik, dann werden da einige Beispiele dabei sein, die ihr schon kennt. Zum Beispiel bei den Aminoglykosiden, das waren die gegen die 30S-Untereinheit, da das Gentamizin, ja, es ist ganz häufig auch eingesetzt. Da könnt ihr euch jetzt folgendes Bild vorstellen. Also wir sind ja in diesem Küchenteam, ne? Und dieses Küchenteam ist jetzt von einem amerikanischen Agenten unterlaufen, quasi der vom sogenannten Ami-Glück-Geheimdienst. Der ist jetzt in der Küche da und unterwandert dieses Team, also Gentamizin, Agent, Aminoglück, Geheimdienst, Aminoglykoside. Und das ist auch wichtig bei diesem Agenten, das ist der Einzige, der die Lizenz zum Töten hat, weil, hat Tim ja gerade schön erläutert, von diesen vier Gruppen, die wir hier haben, ist ja nur diese Gruppe an sich erstmal Bakterizid. Ja, und das ist eben der Fall bei Gentamizin. So, dann zweite super wichtige Gruppe, die Tetracycline. Da wäre ein Beispiel das Doxycyclin. Ja, und da gibt es irgendwie die naheliegende Merkhilfe, so merke ich mir das auch immer. Es hat irgendwas mit Hunden, Dogs zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, dieser Agent, der hat vier Dogs dabei. Vier wegen Tetra und Dogs wegen Doxycyclin dabei. Und die bellen zwar so richtig, richtig laut, aber die haben eben keine Lizenz zum Töten. Deswegen nerven die alle so ein bisschen, aber ja. Also alle haben keinen Bock mehr zu wachsen, aber getötet wird niemand davon. Sie sind bakteriostatisch. Nächste Gruppe, nächstes Beispiel, nächstes Tier quasi, nämlich das Tigecyclin, das aus der Gruppe der Glycylcycline kommt. Genau, da gibt es eben noch einen, ja, einen ganz glücklichen Tiger dabei. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig gefährlich. Der kann aber am Ende auch nur brüllen. Und kann quasi gegen die lautstärkeresistentesten Proteinshake-Produzenten anarbeiten. Also quasi noch lauter gegen die anbellen. Also wirkt quasi gegen die tetrazyklinresistenten Bakterien, wo unsere vier Dogs nicht ausreichen. Ne? Also wo man noch ein bisschen Tiger-Support braucht beim Doxycyclin. Und dann haben wir noch die Gruppe der Makrolide. Da gibt es das Erythromycin und das Clarithromycin. Auch super häufig werdet ihr das lesen in der Klinik. Das sind quasi die zwei großen Kinder, die der Agent dabei hat. Die halten nämlich diese große Proteinshake-Maschine in der Werkstatt einfach auf. Die spielen da so ein bisschen rum, sprühen wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, klauen irgendwie den Teigschaber und machen sonst die Spirenzchen da in der Küche. Also ganz verrückte Sachen. Und das hält den Laden dann ein bisschen auf. Das ist dann bakteriostatisch. Erythromycin, Clarithromycin.
Wunderbar, dann kommen wir jetzt zum nächsten und dritten Schritt und bewegen uns jetzt in die Lagerkammer, wo Rezepte und sonstige Zutaten für die Verpflegung unserer Ritter und Rittenden so gespeichert werden und würden da vielleicht auch mal so ein paar Rezepte einfach mitgehen lassen, ein paar Zutaten einfach aufmampfen, dass die nicht mehr die Möglichkeit haben, sich von innen heraus adäquat zu verpflegen.
Genau, so wir haben uns ja jetzt bewegt von ganz außen sozusagen. Wir haben mit der Zellwand angefangen und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt weiter rein Richtung Proteinbiosynthese. Und jetzt gehen wir quasi noch einen Schritt weiter upstream in der ganzen Sache, nämlich zur RNA- und DNA-Synthese. Und Bakterien wollen sich ja vermehren im Wirt, wollen sich ausbreiten und brauchen dafür natürlich eine funktionierende DNA-Replikation. Ja, weil wir müssen unsere DNA vermehren, bevor Zellen sich teilen können. Und die Transkription ist natürlich notwendig, um mRNA herzustellen und dann letztendlich auch Proteine. Und es gibt eben Antibiotika, die in diese Prozesse auf unterschiedliche Art und Weise eingreifen. Und die wirken alle bakterizid. Ja, also was im Lager passiert, ist am Ende tödlich. Und wir haben da drei relevante Klassen, auf die wir eingehen wollen. Das erste sind die Nitroimidazole, also der Klassiker ist Metronidazol. Und das verursacht DNA-Strangbrüche, vor allem dadurch, dass reaktive Metabolite und Radikale gebildet werden, die dann am Ende eben Strangbrüche in der DNA verursachen. Und Strangbrüche in der DNA sind nicht so gut, weil manchmal kommen die Stränge dann nicht mehr richtig wieder zusammen oder es gibt irgendwelche Deletionen oder was weiß ich nicht alles. Ja, also dadurch wird letztendlich das Erbgut gestört. Dann gibt es als zweite Klasse die Chinolone. Der Klassiker ist das Ciprofloxacin. Und das hemmt die bakterielle Topoisomerase 2. Das ist diese DNA-Gyrase. Und das ist so ein Enzym, was letztendlich dafür verantwortlich ist, die DNA zu entwinden. Die ist ja so eng gepackt in der Helixstruktur. Und damit die Replikation stattfinden kann, muss man die zuerst einmal auseinanderbinden. Und das macht, wie gesagt, diese bakterielle Truppe Isomerase 2 und die wird blockiert von Chinolonen wie Ciprofloxacin. Und dann die dritte wichtige Gruppe sind die Anamycine. Da ist wirklich der Klassiker Rifampicin. Und ich glaube, man lernt auch nie ein anderes Beispiel aus der Gruppe. Also das Rifampicin, das blockiert direkt die RNA-Polymerase. Ja, also einen Schritt weiter drunten. Sozusagen für die Transkription ist das letztendlich ein Hemmer und verhindert eben, dass RNA und dann am Ende auch Proteine gebildet werden können. Genau.
So. Ins Lager sind wir eingefallen. Leer gemacht. Wenn ich jetzt so einen Ritter von meinem geistigen Auge male, dann laufen die nicht zu Fuß, sondern zu Pferd. Und der vierte und letzte Schritt, in den wir jetzt einsteigen, ist die Hemmung des Pferdenachwuchs. Und zwar die Hemmung der Folsäuresynthese. Und ich stehe sehr stark hinter dieser Überleitung. Das ist das Highlight der Folge für mich. Und es sind gerade zwei Augenbrauen pro Person hochgewandert.
Und ja, da steht da, wir haben auch immer so Kommentare dann am Skript und in diesem Skript hat Tim noch geschrieben, dieses Wortspiel ist unverzeihlich. Und Leo hat dann zurückkommentiert, ich lieb's, ich mach das genau so.
Also, steigen wir ein in die Folsäure-Synthese-Hemmung.
Genau, und das ist erstmal nicht so intuitiv, finde ich, weil irgendwie Folsäure, denkt man sich, das war jetzt nie so ein Riesenthema irgendwie für uns Menschen, scheinbar, aber Bakterien haben da echt scheinbar einen Weak Spot, was so die Folsäure angeht. Liegt ein bisschen daran, dass wir Menschen diese Folsäure über die Nahrung aufnehmen. Aber so ein Verdauungssystem passt einfach so unglaublich schlecht in eine Zelle rein. Deswegen müssen Bakterien eben diese Folsäure selbst herstellen. Diese Folsäure ist ganz, ganz essentiell für die Synthese von DNA, RNA und Proteinen, weil das nämlich das Tetrahydrofolat liefert. Das ist dann ein Kohlenstoffdonor in der Synthese von Purinen, Thyminen, also DNA-Bausteinen und auch verschiedenen Aminosäuren. Also, wenn man irgendwie in unserem Bild bleiben möchte, dann kann man sich irgendwie überlegen, Tim hat von dem Lager gesprochen und dann ist quasi die Folsäure sind so die Regale, in denen das Lager irgendwie eingeräumt werden kann. Also die Grundlage, damit wir überhaupt irgendwie eine Struktur hier haben können. So, und wie attackieren jetzt hier die Antibiotika diesen Pathway, also diesen Weak Spot, in dem nämlich zentrale Enzyme in diesem Syntheseweg blockiert werden. Und da gibt es vor allem zwei Stück, nämlich einmal Dihydropteroat-Synthetase und die Dihydrofolat-Reduktase. Das sind die beiden Enzyme, die wir hier einmal attackieren wollen. Und dafür haben wir einmal die Sulfonamide, die hemmen diese Dihydropteroat-Synthetase. Beispiel da wäre das Sulfamethoxazol. Boah, also was man hier aussprechen muss heute.
Also ganz kurz, so man könnte den Eindruck haben, dass du früher mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen hast. Das machst du gut.
Ja, das finde ich gut, dass wir die Info auch in den Podcast reintragen. Ja. Persönlich wichtig. Genau, und dann haben wir noch die Diaminopyrimidine, die hemmen dann die Dihydrofolatreduktase. Beispiel, da wäre das Trimetoprim.
Verrückt.
So, und die sind einzeln, also gleich kommt noch eine Merkhilfe, keine Angst, die sind einzeln bakteriostatisch, also verhindern das Wachstum, aber töten nicht. Aber in der Kombi aus Sulfamethoxazol und Trimetoprim, da sind sie dann eben tödlich. Ne? Und die Kombi, das wäre das Cotrimoxazol, die sind einfach in der Kombi so effektiv in der Folsäure-Synthese-Hemmung, dass die Bakterien gar nicht mehr lebensfähig sind und das führt dann eben zu diesem erweiterten Wirkspektrum.
Übrigens, Cotrimoxazol nicht verwechseln mit Clotrimazol, was später noch kommt. Mhm. Was hier, glaube ich, echt hilft, ist dieses Co. Ja, also es gibt quasi zwei zusammen.
Ja.
Genau. Und was Clotrimazol ist, sagen wir dann gleich noch.
Genau. Und um sich einmal zu merken, welches Enzym hier eigentlich von welchem Antibiotikum irgendwie blockiert wird, könnt ihr euch einmal SSS und RRR merken. Nämlich bei SSS Sulfostoppsynthetase, also Sulfamethoxazol hemmt die Dihydropteroat-Synthetase, also die Synthetase, Sulfostoppsynthetase und RRR. T-Rimetoprim regelt die Reduktase. Ne? Also Rimetoprim regelt Reduktase. Da könnt ihr euch diesen Mechanismus merken. Und Cotrimoxazol, die Kombi, also beide.
Ein Traum. So, um jetzt kurz nochmal wieder wach zu werden, haben wir jetzt eine kurze aktivierende Zwischenfrage an euch. Warum wirken eigentlich, weil das sind ja jetzt alles ziemlich krasse Mechanismen, also die machen jetzt ziemlich viel kaputt, wieso wirken die eigentlich nur auf Bakterien und nicht auf Zellen des Körpers? Ich wünsche einen kurzen Einspieler von Fahrstuhlmusik.
Senden Sie nun Ihre Antwort an 01379539. Wir finden die Infos auch im Teletext, Abreise 301. Und der Gewinner gewinnt 12 Autos.
So, und zwar, wie einem aufgefallen sein könnte, sind diese Angriffspunkte an der Bakterienburg spezifisch für Bakterien. Also wir hemmen eigentlich nur Stoffe, die es in Bakterien gibt und nicht im Menschen. Also die Zellwand aus Peptidoglykanen haben wir nicht. Wir haben keine speziell bakteriellen Ribosomen, an die eben die Antibiotika binden. Das Enzym Gyrase gibt es eben auch nur in Bakterien. Und auch nur Bakterien haben eigene Folsäure-Synthese. Deswegen müssen ja auch gerade schwangere Frauen, die ja quasi Bodybuilding betreiben.
Ja, schon. Ja,
kein Lacher? Okay, sorry. Ja.
Also in Reinform.
Ja, deswegen.
In Reinform, ja.
Also Body, verstehst du, hast du das verstanden, Tim?
Da wird ein neuer Body gebildet.
Es wird nicht besser, wenn du es jetzt nochmal erklärst.
Okay, na gut, ich dachte, das ist einfach nicht angekommen. Schade.
Ja.
Ja, deswegen müssen die das dann eben extern zunehmen, weil Menschen eben keine Folsäure-Synthese eigenständig betreiben können. Nichtsdestotrotz, auch wenn das alles bakterielle Angriffspunkte sind, sind diese Medikamente, und das wissen sicherlich auch viele, die es schon mal genommen haben, nicht nebenwirkungsfrei. Und deswegen hier nochmal ein kurzer Service-Hinweis für eure nächste Antibiotika-Einnahme, was euch alles an häufigen Nebenwirkungen erwarten kann.
Genau, und wir haben ja im Körper Bakterien, die wir da haben wollen. Ja, einmal auf der Haut, das ist jetzt hier nicht so relevant, aber andererseits natürlich im Darm. Und der Klassiker bei Antibiotika-Nebenwirkungen sind letztendlich gastrointestinale Beschwerden. Übelkeit und Erbrechen, zum Beispiel, das gibt es vor allem bei Makrolinen und Tetrazyklinen, aber auch allgemein natürlich Diarrhoe und ähnliches. Bei den Tetrazyklinen ist es so, dass es bei Kindern auch Ablagerungen in Knochen und Zähnen geben kann. Deshalb ist es für Schwangere, Stillende und Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet, also da keine Tetrazykline. Und genau, das war ja auch das mit Doxycyclin, ne, mit den 4 Hunden. Nicht für Schwangere, Stillende und Kinder. Außerdem eine klassische Nebenwirkung jetzt neben den gastrointestinalen Beschwerden noch wären Exantheme, also ein Hautausschlag, oder eben auch allergische Reaktionen bis zum anaphylaktischen Schock letztendlich. Das gibt es am ehesten mal bei Penicillin und Cephalosporin. Deshalb nach Allergien fragen. Und dann gibt es noch Tetrazyklin, hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt auch noch andere Gruppen mit spezifischen Nebenwirkungen. Die Aminoglykoside, die haben so eine ganz klassische Nebenwirkung aus Oto-, Nephro- und Neurotoxizität.
Mm.
Genau, in unserer Mehrkämpfe waren das ja diese amerikanischen Agenten, die gehen halt aufs Ganze, ne? Also Oto-, Nephro-, Neurotoxizität. Schwierige Gruppe. Und dann gibt es noch bei Rifampicin eine Hepatotoxizität, die relevant ist.
Ja, das ist schon verrückt, was die alles machen. Gerade so der Angriff auf die Darmflora. Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben einfach 2 Kilogramm Bakterien in uns. So im Schnitt, das ist schon verrückt.
Zwei Kilogramm.
Das ist schon verrückt, oder? So im Darm und so.
Aber das ist doch auch bei, also irgendwie so alles, was man sich rauspickt, ist dann immer so ultra viel.
Ja, musst du überlegen.
Das frage ich dann manchmal so. So
viel kann das sogar nicht sein insgesamt.
Ja, musst du überlegen, 2 Kilogramm Bakterien, das sind 4 Mark. Ja. Da kann man. Okay, Tim ist wirklich am Ende. Okay, ich sollte aufhören, sonst geht ja gleich.
Glaubt ihr eigentlich, man nimmt dann auch ab, wenn man so ein Antibiotikum nimmt? So,
machen wir mal eine Testreihe.
Sondern einfach wenn mal du so genug nimmst, weißt du? So ein Kilo. Du musst richtig viel nehmen, Moritz.
Okay.
Das musst du mal ausprobieren.
Ich
so
glaube, radikal cutten.
Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, dass du nicht deswegen abnimmst, weil du Bakterienmasse verlierst, sondern weil du einfach einen maximalen Sprühschiss kriegst, weil deine Darmflora halt weg ist und dann verlierst du halt Wasser ohne Ende.
Eine gute Arbeit.
Ich glaube, das ist ein kleiner Confounder, würde ich sagen. Ja. Naja.
Schwer isoliert.
Vielleicht solltest du erst mit Diuretika starten oder so.
Ja.
So. Erstmal ganz entwässern.
Mhm. Hier werden klinische Studien der Extraklasse geschmiedet.
Wir geben hier keine Tipps.
So, ja, wirklich nicht.
Wir empfehlen das nicht.
Ja, was man aber noch empfehlen kann, ist, sich diesen kurzen Exkurs noch anzuhören, weil das ist echt relativ spannend, weil eben, es gibt neben diesen ganzen Verdauungsproblemen nämlich noch einen Grund, warum man nicht vielleicht Antibiotika schlucken sollte, wie Tic Tacs, denn Bakterien können Antibiotika-Resistenzen entwickeln, die tendenziell unangenehme Folgen haben können, gerade auch so für so gesamtgesellschaftlich schwierig, wenn wir irgendwann keine Angriffspunkte mehr gegen Bakterien haben. Naja, und es gibt da ein relativ berühmtes Beispiel für, was aber auch relativ eingängig ist, deswegen würden wir euch das noch einmal zu Gemüte führen.
Genau, also ihr könnt euch ja vorstellen, also die Evolution die läuft ja, seit es irgendwie diesen Planeten gibt und die Biologie gibt, und die hört natürlich jetzt nicht auf in dem Moment, wo irgendwie wir Menschen um die Ecke kommen und irgendwelche Substanzen auf Bakterien draufknallen, sondern die denken sich dann, okay, alles klar, Challenge accepted, es gibt hier bei uns ein paar, die bilden coole Mutationen aus, und dann ist es auf einmal, die sind auf einmal hier King of Scotland und die überleben hier die ganzen, kannst du draufschmeißen, was du willst, wir setzen uns durch, wir werden resistent und wir verbreiten uns. Das ist im Prinzip einfach nur Evolution und Grundlagen der Biologie. Und das Problem ist natürlich, wenn man Antibiotika zu viel einsetzt, dann fördert man eben diese Resistenzen, und deswegen ist eben ganz entscheidend auch in der Klinik die Differenzierung zwischen viralen und bakteriellen Infektionen, auch die Differenzierung zwischen Schweregraden, um quasi einzuschätzen, wann muss ich ein Antibiotikum geben und wann nicht, weil eben der zu intensive Einsatz diese Resistenzen fördert.
Was aber dann auch wichtig ist, ist, dass, wenn man es dann macht, dann muss man es auch durchziehen, ja, also nicht mal so ein bisschen antherapieren, ne, und dann können die sich wieder erholen und weiterbilden und so, sondern wenn man dann so eine Antibiotikakur startet, dann nimmt man die halt bis zum Ende durch. Ja. Und bei vielen Erkrankungen ist es auch so, dass man gerne mehrere Antibiotika beispielsweise kombiniert direkt, ja, also zum Beispiel, ich denke da zurück an Helicobacter pylori, wo man ja diese Triple- oder Quadruple-Therapie macht, ja, also einfach, um eben die Entwicklung von Resistenzen zu verhindern, indem man einmal wirklich alles draufhaut und es abtötet.
Jetzt auch diese französische Therapie oder so, ne?
Die italienische Triple-Therapie, ja, ja.
Unerwarteter Nationalismus an Therapieoptionen. Okay, dann haben wir verschiedene Mechanismen, wie eben diese Resistenzen entstehen können oder an welchen Ansatzpunkten die Bakterien sich da was haben einfallen lassen, also aka Mutationen entstanden sind. Es kann nämlich zum Beispiel die Antibiotikaaufnahme kann vermindert sein, indem verschiedene Proteine, Strukturen der Zellmembran verändert sind, also kommen die gar nicht an den Wirkort, oder zweite Option, die kommen zwar rein, werden aber sofort wieder rausgepumpt, weil die Antibiotika auf die Idee kamen, also eine Mutation vorlag, die dann gesagt hat, alles klar, kommt rein, kannst aber gerade wieder gehen und wirst einfach direkt wieder rausgepumpt. So, dann natürlich die Zerstörung des Antibiotikums ist auch noch eine Option, nämlich einfach quasi das aufzunehmen, dieses Antibiotikum oder diesen Wirkstoff, aber den dann einfach sofort enzymatisch zu inaktivieren. Und ganz typisch wird das bei der Beta-Lactamase, also kann das vorkommen, weil die nämlich diesen Beta-Lactam-Ring einfach spalten können, teilweise die Bakterien. Und das führt dann natürlich zum Wirkverlust, weil dieses aktive Zentrum dieses Wirkstoffs nicht mehr vorliegt. Und deswegen werden... Warum guckst du mich so an, Tim?
Also der Wirkstoff wird quasi gespalten von der Beta-Lactamase, ne? Ja, genau. Also dieser Ring, oder? Nicht?
Genau, ja, also quasi das, was diesen Wirkstoff aktiv macht.
Ja.
Ja,
ja, genau, das wird gespalten, und deswegen werden dann teilweise Beta-Lactamase-Inhibitoren, also quasi Hemmstoffe von diesem Beta, also Hemmstoffe, die dann quasi sich auch wieder gegen diesen Abbaumechanismus im Bakterium wenden, werden dann noch dazugegeben. Und das wäre dann zum Beispiel die Clavulansäure, also die man dann zum Beispiel oft mit Penicillin kombiniert. Und das erweitert dann eben das Wirkspektrum. Da gibt es ein paar ganz klassische Kombis, die man schon mal gehört haben kann. Zum Beispiel Amoxicillin und Clavulansäure, Amoxiclav könnt ihr euch merken, oder All-Time-Classic Piptaz, Piperacillin, Tazobactam. Genau, und vierte Variante wäre dann auch noch, dass einfach eine Mutation der Zielstruktur vorliegt, ne? Also dass zum Beispiel diese bakterielle Topoisomerase verändert vorliegt und deswegen dann diese Gyrasehämmer nicht mehr wirken können.
So. Glücklicherweise haben wir eine Strategie entwickelt, also nicht wir, aber die Menschheit, die Medizinenden dieser Welt, dass wir eben nicht einfach alle Antibiotika random draufschmeißen und irgendwie alle am Ende Resistenzen haben, sondern, und das fällt einem auch auf, wenn man mal 2-3 Tage in der Klinik war, es fallen irgendwie immer mal die gleichen Namen. Und logischerweise, wenn man irgendwas viel verwendet, können sich dagegen auch Resistenzen entwickeln. Deswegen hat man irgendwann gesagt, wir nehmen so ein paar richtig krasse Antibiotika und legen die erstmal ins Schränkchen und nehmen die erst dann, wenn aller Tage Abend ist, die sogenannten Reserve-Antibiotika. Und das Schöne ist, dass die halt eben auch noch gegen den letzten Stamm noch helfen können und somit halt eben auch echt, glaube ich, dem einen oder anderen Menschen schon, ja, dann gelinde gesagt, das Leben gerettet haben.
Mhm. Genau, also Reserve-Antibiotika, wie gesagt, nimmt man halt dann, wenn nichts anderes irgendwie wirkt oder Wirkung verspricht. Und als Eselsbrücke können wir es uns vorstellen als Fahrzeuge, mit denen man quasi auch so noch in die Bakterienburg reinfahren kann, um sie zu zerstören. Da gibt es nämlich einmal das Vancomycin, also ein Van, und das Metronidazol. Also mit der Metro und mit dem Van beispielsweise kommt man dann noch rein. Es gibt auch andere Reserveantibiotika, ja, also es gibt zum Beispiel das Tigercyclin, was wir ja vorhin schon hatten, ist auch eher in dem Bereich zuzunehmen und sowas. Es gibt, um sich diese ganzen Sachen zu merken, auch sehr schöne Übersichtstabellen oder Antibiotika-Mosaike etc. Die gibt es auch oft als Kitteltaschen, ja, Ding, das man sich halt irgendwie einstecken kann, das ist ganz cool. Und,
nicht überfordernd, wenn man es zum ersten Mal sieht.
Genau, und da kann man halt immer schauen, so welchen Erreger habe ich und was funktioniert dagegen. Und es gibt in der Regel so ein Erstlinien-Antibiotikum und dann gibt es halt oft noch irgendwelche Reserven. Und wir haben jetzt schon super viele Antibiotika erwähnt und hatten schon gesagt, so die Penicilline wirken eben vor allem gegen gram-positive Bakterien. Warum das so ist, das liegt übrigens einfach am Aufbau. Ja, also gram-positive Bakterien haben halt nicht außerhalb ihrer Peptidoglykan-Schicht noch so eine zusätzliche äußere Membran mit Lipopolysacchariden und sonst was, sondern man kann quasi direkt dort angreifen. Und da ist wirklich der Klassiker der gram-positiven Bakterien, gegen die Penicilline wirken, sind die Streptokokken. Ja, da gibt man dann eben ganz klassisch Penicillin. Und dann noch Bakterien, die wirklich sehr häufig vorkommen, sind Staphylokokken, ja, also vor allem Staphylococcus aureus. Und da gibt es ja diese Methicillin-sensitiven oder nicht-oder resistenten Formen, also MSSA oder MRSA. Und bei MSSA wäre eben der absolute Klassiker, dass man ein Cephalosporin einsetzt, zum Beispiel Cefazolin. Und bei den MRSA-Keimen ist es aber dann so, dass man eben auf eins der Reserven umsteigt, weil es eben zu resistent ist. Und dann gibt man zum Beispiel das Vancomycin, wie gesagt, dieser Van.
Geil, Freunde. Einmal quer durch die Antibiotika geritten.
In die Burg rein.
In die Burg rein. Was haben wir denn jetzt heute alles gelernt? Also, wir haben 4 Angriffspunkte, um unsere Burg einzureißen. Ist gut.
Wir machen noch ein bisschen den Pferdegalopp.
Wir haben das Pferd gehemmt, das tot.
Nein, das wir sind mit dem Pferd eingeritten.
Das gibt's nachher als Salami. So.
Nur die Burg ist.
Als Lasagne.
Die Burg ist tot.
Okay, also 4 Hauptangriffspunkte für die Bakterienburg. Die Hemmung der Zellwandbildung, der Proteinbiosynthese, der DNA-RNA-Synthese und der Folsäureproduktion. Mhm. Das sind unsere 4 Hauptangriffspunkte. Antibiotika wirken bakterizid oder bakteriostatisch. Die Zellwandinhibitoren, zum Beispiel Penicilline, und die Nukleinsäurenantibiotika, also DNA- oder RNA-Synthesehemmer, töten Bakterien, sind also bakterizid. Ribosomenhemmer hemmen in der Regel bakteriostatisch, außer das Gentamicin, das bakterizid. Die Folsäurehemmer einzeln auch bakteriostatisch, kombiniert als Cotrimoxazol bakterizid. Wichtige Resistenzmechanismen ist zum Beispiel die verringerte Permeabilität für Antibiotika in die Zelle, Purinverlust, Efluxpumpen, Beta-Lactamasen und Zielmutationen. Beta-Lactamase-Inhibitoren wiederum, wie die Clavulansäure, weiten das Spektrum aber aus und arbeiten gegen diese Resistenzmechanismen. Als letztes haben wir Reserveantibiotika, Vancomycin oder die Nitromidazole, die nur bei Multiresistenzen oder lebensbedrohlichen Infektionen eingesetzt werden, um halt eben noch möglichst resistenzfrei in der Schublade zu liegen als quasi letzte Bastion der gegen die Bakterienburg.
La Bastion Final.
So.
Ja, und am Ende stehen wir als quasi medizinische Community ständig im Kampf gegen die Bakterien. Die entwickeln neue Resistenzen. Wir versuchen, oder eher die Pharmakologie versucht, neue Antibiotika zu entwickeln.
Genau.
Wir.
Genau.
Wir bei Sidus Inversus.
So.
Ist genauso.
Frauen in der Küche. Naja, die würde ich jetzt sagen.
Ich hoffe, wir bei Sidus Inversus. Ich hoffe, wir bei Sidus Inversus haben euch angesteckt mit der Begeisterung für Antibiotika. Und können euch genauso begeistern, in der nächsten Folge auch noch alles andere, was so in den Körper einfleucht, zu hemmen.
Sehr, sehr pilzige und wirige Sachen.
So, ja, langwierig wird es. Boah, jetzt wieder Hochform, geil. Lieben wir. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Ich hatte Spaß.
Ja, ja, safe. So. Ja, super. So, okay. Ein super Überblick. Jetzt haben alle, so jetzt haben alle Schubladen aufgemacht für Antibiotika, die kann man da reinlegen. Küche, Burg.
Geil.
Super.
So. Es gibt auch so Leute, die sammeln zwar Antibiotika, ne? Die haben alles zu Hause.
Wenn ihr diese Folge im Urlaub hört, schickt uns gerne ein Bild von euren Sandburgen.
So.
Von eurer Reiseapotheke.
Also, Küsschen aufs Nüsschen. Ich wünsche euch was. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.